Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Handarbeit ist mehr als nur eine Tätigkeit von Hand, sagt die Weberin Katrin Lorch. Klingt erstmal naheliegend, wird aber häufig falsch verstanden. Heute sprechen wir hier bei Fazit über ihre Webkurse auf der Manifesta Ruhr. Die Berliner Kompanie Labor Gras arbeitet mit dem gesamten Körper. In der neuen Tanzproduktion geht es ums Scheitern. Heute Abend war sie erstmals im Radialsystem zu sehen. Und vor 100 Jahren kam die Schriftstellerin Christa Reinig auf die Welt. Eine Frau, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist, störrisch, unangepasst und kämpferisch, ohne je ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ihrer Karriere half das nicht. Für das Absurde hatte sie stets eine Schwäche.
Für mich ist das Absurde das Unlogische, obwohl ich gehe davon aus, logisch zu denken, aber wenn ich auf das Unlogische stoße, dann weiß ich plötzlich, dass ich angekommen bin, dass das das Richtige ist.
Christa Reinig, an deren Leben und Werk die Schriftstellerin Annette Kröschner nochmal erinnert, gleich hier bei Fazit und damit herzlich willkommen. Die Manifesta Ruhr hat sich ja vor allem vorgenommen, Menschen zusammenzubringen, die sonst nicht unbedingt aufeinandertreffen, schon gar nicht im Kunstkontext. Und einige dieser Community-Projekte wollen wir hier bei Fazit vorstellen. Zum Beispiel eine Schule des Webens, initiiert von Katrin Lorch, die manche vielleicht als Kunstkritikerin kennen, die aber seit vielen Jahren Weberin ist. In Gelsenkirchen, in den Gemeinderäumen der Thomaskirche, empfängt sie mit einem kleinen Team mehrmals in der Woche Menschen, die gerne mal an den Webstuhl wollen oder einfach nur die Zusammenkunft suchen. Guten Abend, Frau Lorch.
Guten Abend.
Das gemeinsame Handwerken und Handarbeiten hat ja eine wahnsinnig lange Tradition. Warum beleben Sie die wieder, Frau Lorch?
Was ich finde, was oft zu kurz kommt, wenn man über Handwerk nachdenkt oder auch über Kunst, ist, dass man sich sehr auf die Objekte fixiert. Also, dass man sagt, es ist dann gutes Handwerk, wenn es jetzt ein perfekt gewebter Teppich ist oder eine perfekt gewebte Bespannung für eine Wand. Aber Handwerk oder beziehungsweise vor allem Weben und Handarbeiten hat eben schon immer mehr zu bieten. Also, dass man was gemeinschaftlich macht, dass man in einer Werkstatt zusammen ist, dass man sich zusammen was ausdenkt. Das sind ja auch alles Aspekte in dem Fall des Webens. Und das sind auch Gedanken, die ich einbringen wollte bei der Manifesta. Und zwar nicht so sehr in Kursen, wo man sagt, es geht jetzt darum, dass man etwas nur lernt. Also den Umgang mit dem Webrahmen, den hat man in ein paar Stunden gelernt, um jetzt damit was anzufangen. Sondern auch, dass man etwas ganz Eigenes damit anfängt. Also wir weben auch viele Dinge, die es jetzt vielleicht vorher noch gar nicht gab. Wichtig ist mir auch, verschiedene anzusprechen, verschiedene Besuchergruppen, aber auch verschiedene Teilnehmer. Also außer, dass Besucher tatsächlich kommen können und bei mir Affensitzchen weben. Also wirklich
Was ist denn das, ein Affensitzchen?
Das habe ich nach dem japanischen Dichter Basho benannt. Das sind kleine Sitze, die man aus Rohwolle macht und die kann man mit sich rumtragen. Und wenn man jetzt eine lange Performance angucken will oder vielleicht von einem Kunstwerk sich mal länger hinsetzen will, dann sind die sehr praktisch. Ich habe zum Beispiel auch Praktikanten, die jetzt eben nicht nur dazu da sind, das Team zu verstärken, sondern die sich auch alle beworben haben mit einem eigenen Projekt, das idealerweise sowohl so Community-Outreach-Aspekte hat, als es auch was ist, was es vielleicht im Weben vorher auch noch nicht so gab oder wo man sagt, das ist jetzt nicht gerade der Schal, der Teppich oder der Wandbehang, den man sowieso in Kursen machen würde.
Jetzt haben Sie ja gerade schon beschrieben, Frau Lorch, dass das Handwerken eben auch immer ein gemeinsames Tun ist. Was passiert denn da bei Ihnen in Gelsenkirchen, in der Kirche oder in den Gemeinderäumen, wenn fremde Menschen zusammenkommen?
Die fangen meistens sehr nett an zu reden. Also ich hatte während der Eröffnungstage, da waren auch noch viele Künstler vor Ort, also Künstlerinnen vor allem, die sich in der Nähe ihrer Arbeiten aufhalten sollten, weil es die Eröffnungstage waren. Und die haben dann nicht nur irgendwann fast alle mal so ein bisschen rumprobiert an den Rahmen, sondern dadurch, dass wir da länger saßen und man guckt dann auf seine Hände und ist eigentlich ja fokussiert auf das, was man gerade tut mit den Händen und kommt aber so sehr beiläufig ins Gespräch. Und für mich war einer der schönsten Momente, als eine Designerin und eine Künstlerin sich darüber unterhalten haben, warum sie manchmal schon an der Akademie nicht viel miteinander anfangen können. Und andere Aspekte sind dann, dass man eben auch sehr nebenbei darüber sich austauscht, warum zum Beispiel eine Künstlerin mit migrantischem Hintergrund, die vielleicht jetzt nicht aus dem gehobenen Bürgertum an die Kunstakademie geht mit 19, warum die vielleicht in ihrer Biografie lieber nicht ihr Geburtsjahr stehen haben will. Also es waren dann auch sehr differenzierte Gedanken, die man aber so beim gemeinsamen Arbeiten manchmal fast beiläufiger mal so ausprobieren kann und wo auch der Gesprächsfaden gar nicht so wichtig ist, dass er nicht abreißen darf. Und arbeiten wieder alle ein bisschen und dann kommt jemand anderes mit einer Idee um die Ecke.
Und wer kommt jenseits des Kunstkontextes? Weil das ist ja auch ein bisschen die Absicht der Manifesta, Menschen an diese Orte zu bewegen, die vielleicht mit Kunst überhaupt nichts am Hut haben.
Sowohl in die Kirche als auch ins Gemeindezentrum kommen ganz viele Menschen, die nichts mit Kunst am Hut haben. Also bei mir im Gemeindezentrum, in dem jetzt im Moment meine Schule ist, kommen die rein und erinnern sich daran, dass sie da Gitarrenunterricht hatten oder dass da Partys gefeiert wurden, als sie Jugendliche waren. Und in die Kirche kommen natürlich auch noch viele, die die Kirche kennen und die jetzt in Gestalt sozusagen der von Gürsoy Dotasch verantworteten Ausstellungsarchitektur wiedersehen. Und es kostet keinen Eintritt.
Es ist aber, wenn ich richtig informiert bin, nicht nur ein offener Raum, in den Leute reinkommen können und sich an so einen Webstuhl setzen, sondern gibt es da nicht auch noch so ein Rahmenprogramm?
Ja, also das Wichtige bei mir war immer für den Raum, dass ich gesagt habe, wir müssen dort auch nicht nur sozusagen beiläufig sprechen, sondern wir sind natürlich so direkt neben der Kirche gelegen, für Gürsoy Dotasch ein sehr guter Ort, um sein Rahmenprogramm, das vor allem in Gesprächen besteht, sozusagen dem einen guten Raum zu geben. Und Textil, deswegen sind wir überhaupt da, ist eine der entscheidenden Themen der Ausstellung in Gelsenkirchen. Auch vor dem Hintergrund, dass hier natürlich nicht nur Bergbau war und nicht nur Stahlindustrie, sondern dass NRW auch ein Standort war für Textilindustrie, gerade Gelsenkirchen. Aber weil das ein weiches Produkt ist, das verschwindet und weil das natürlich nicht Bergarbeiter waren, sondern Textilarbeiterinnen, überwiegend mit migrantischem Hintergrund, ist es eigentlich sozusagen in der Geschichte der Industriekultur immer nur, wenn dann das hintere Kapitel oder das Unerzählte. Und da geht es auch gezielt darum, da eine Geschichte sichtbar zu machen und Geschichten. Und ich bin sehr stolz, dass wir als erste Besucherin für diese Reihe Fatma Ceylan hatten. Fatma Ceylan ist eine türkische Frau aus Köln, die also einen der Anschläge überlebt hat damals in den 80er Jahren. Und sie ist dann zurückgegangen in die Türkei, wo sie mit diesem Trauma versucht hat, zurechtzukommen und angefangen hat, etwas, was sie schon konnte und auch gemacht hat, aber plötzlich, also wie besessen, zu handarbeiten. Das ist dann so Oja und Dalet-Häkelei. Und sie hat das erste Tuch, das sie damals gemacht hat, das ist jetzt auch in der Ausstellung ausgestellt. Und sie hat bei uns einen Gesprächsabend gemacht, wo sie auch durchaus bereit gewesen wäre, jemandem zu sagen, wie das funktioniert. Aber der natürlich vor allem beeindruckend war, weil das auch Dinge sind, für die Handwerk, Handarbeit oder auch dieses Tun ein Ausdruck sein können.
Frau Lorch, ist Weben weiblich? Also ich finde, das ist so ein bisschen in der jüngeren Kunstgeschichte wird das so erzählt. Man entdeckt dann auch Weberinnen oder die Weberinnen vom Bauhaus. Ist es eine Handarbeit, eine typische von Frauen verrichtete Handarbeit?
Also ganz historisch glaube ich, ist es immer schwer zu sagen. Also wenn man zurückgeht, ich meine, Weben ist vielleicht das älteste Handwerk der Welt. Wir konkurrieren da immer mit den Töpfern und die Töpfer haben natürlich harte Sachen, die man ausgraben kann und die Fussel, die es vielleicht noch von Textil gibt, die sind nicht mehr auffindbar. Ich glaube nicht, dass Weben immer schon weiblich war. Und wenn wir jetzt so gucken in die Zeit, wo viel Handweben gemacht wurde, also jetzt 19. Jahrhundert, bevor man die großen Webmaschinen erfunden hat, da war es zu Hause eigentlich eher eine männliche Tätigkeit. Die Weber in Deutschland, die wir immer so apostrophieren, also jetzt meinetwegen in Schlesien oder in Bayern, das war ein Männerberuf. Das ist dann in der Nachkriegszeit zu so etwas geworden, was Handweberinnen eher gemacht haben. Aber große Künstlerfiguren wie Peter Collingwood zum Beispiel, also es gab auch immer Männer, die das gemacht haben. Mir geht es jetzt auch tatsächlich darum, auch das zu nutzen, das Weben, weil wenn ich jetzt in Schulen unterrichte oder in Kindergärten, ist es die textile Arbeit, wo Jungen genauso gerne am Webstuhl sitzen oder am Musterwebstuhl arbeiten wie Mädchen und es plötzlich dann auch gar kein Thema mehr ist.
Noch bis zum 4. Oktober geht die Manifesta Ruhr 16 und dort kann man auch, wie wir gerade gehört haben, an einem Webworkshop teilnehmen mit Katrin Lorch oder jemand anderem aus dem Team der Weberei Kai in Gelsenkirchen in den Gemeinderäumen der Thomaskirche. Und ich sage viel Spaß, Frau Lorch, und danke fürs Gespräch.
Danke, Frau Schwarz.
Das Scheitern gehört zum Leben dazu, wie das Gelingen, auch wenn es deutlich weniger salonfähig ist und häufig ja auch mit Scham verbunden. Genau das stellt die Berliner Tanzkompanie La Burg Ras mit ihrer jüngsten Produktion in Frage. Joyful Failure heißt sie, über die Poesie des Scheiterns. Die fragilen und unkontrollierten Momente, so die Annahme, die könnten ja auch Raum für ein menschliches Miteinander schaffen. Heute Abend war die Uraufführung im Radialsystem mit 6 TänzerInnen und dem Musiker Liam Byrne, der auf einer historischen Viola da Gamba spielt. Elisabeth Nehring, unsere Tanzkritikerin, hat den Abend für Fazit mitverfolgt. Elisabeth, bevor wir zu dem Stück übers Scheitern kommen, vielleicht kurz zu dieser Kompanie La Burg Ras, die es ja schon seit über 30 Jahren gibt in der freien Szene. Was ist denn das Besondere Ihrer Arbeit?
Ja, La Burg Ras besteht aus den beiden Künstlerinnen Renate Grazia Day und Arthur Steldi, die beide tanzen, beide choreografieren und Arthur arbeitet seit einigen Jahren überwiegend auch als Dramaturg für die eigenen Produktionen. Das heißt, es gibt hier nicht nur eine künstlerisch verantwortliche Person, sondern mindestens 2. Und seit über 30 Jahren arbeiten sie eben mit einer Vielzahl an anderen TänzerInnen und MusikerInnen zusammen. Es gibt eine Vielzahl an Kollaborationen. Renate Grazia Day hat auch zum Beispiel lange mit und für Sascha Walz gearbeitet als Tänzerin und Probenleiterin. Und das wirklich Besondere an der choreografischen Arbeit von La Burg Ras, würde ich sagen, ist die absolute Konzentration auf die Physis. Die Möglichkeiten des tanzenden Körpers zu erforschen, das ist ja heutzutage etwas, was wir dem zeitgenössischen Tanz immer wieder zuschreiben. Aber Renate und Arthur arbeiten daran seit über 30 Jahren. Und das sieht man der sehr feinen Qualität ihrer Produktionen immer auch an. Und in den letzten Jahren hat sich außerdem ein Fokus auf die alte Musik, vorwiegend Barock- und Renaissance-Musik, herausgebildet. Das Stück vor 2 Jahren haben sie mit dem Ensemble Continuum zusammen kreiert. Und auch dieses Mal arbeiten sie ja wieder, wie du gerade gesagt hast, mit dem Musiker Liam Byrne zusammen.
Und jetzt eben ein Stück übers Scheitern, vielleicht ja auch der Reife geschuldet, dass man sich mit solchen Themen überhaupt beschäftigt und auch einen anderen Zugang dazu findet. Wie wurde das heute Abend umgesetzt?
Also wenn man diesem Stück was ankreiden möchte, in Anführungsstrichen, dann vielleicht das Titel und Beschreibung meiner Wahrnehmung nach suboptimal gewählt sind. Denn wirklich Scheitern stand heute aus meiner Sicht nicht im Mittelpunkt. Für mich war es eher eine Performance der Begegnungen, auch fragiler Begegnungen, auch Neuordnung. Die Bühne des Radialsystems ist eigentlich zu einer richtigen Blackbox gemacht worden, schwarz abgehängt, sogar mit Gassen. Das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Also ein ziemlich konventionelles Setting sogar mit einigen Stühlen. Das hat so Wartehallen-Flair. Und in diesem Bühnenraum gibt es so einen stetigen Flow. Die TänzerInnen, 6 TänzerInnen sehen wir auf der Bühne, die kommen und gehen. Und es herrscht so eine ganz weiche, fließende und auch sehr unaufgeregte Atmosphäre, in die immer wieder Begegnungen eingebaut werden, Berührungen, während man aneinander vorbeigeht, leichte gegenseitige Manipulationen, Impulse, also sich gegenseitig zum Beispiel so an der Schulter berühren oder am Ellbogen und dadurch die Bewegungsrichtung des Gegenübers ändern. Es dominieren sanfte Hebungen, sich fallen lassen, zu Beginn auch noch ausrutschen und in den Armen eines anderen landen, da kann man vielleicht an den Fell ja denken, aber auch mitgenommen werden, schwanken, fast schweben, sich öffnen, pendeln, das sind alles so Bewegungstypen, würde ich sagen. Und das ist alles durchchoreografiert, das wirkt aber an vielen Stellen wie improvisiert. Und das ist eine große Kunst, an der lange gearbeitet werden muss, weil eben diese ganz präsente Qualität, die eigentlich sonst so vor allen Dingen in der Improvisation entsteht, eben auch hier in so einer durchchoreografierten Arbeit sich entwickelt hat.
Liam Byrne als Musiker, den haben wir eben ja schon gehört mit so ganz barocken oder Renaissance-Klängen auf seiner Gampe. Der hat das musikalisch aber auch noch mit ganz anderen Sounds begleitet. Schon, da geht es schon auch ein bisschen zeitgenössischer zu, Elisabeth. Wie passt das zusammen, Tanz und die Musik?
Musik und Tanz gehen hier unglaublich gut zusammen. Liam Byrne spielt ja die Gambe live, aber eben nicht die ganze Zeit. Du hast es gesagt, zwischendurch werden eben immer diese vorproduzierten Stücke eingespielt. Manchmal herrscht auch Stille. Also wir haben unterschiedliche Atmosphären auf jeden Fall. Und ich habe wirklich ganz selten erlebt, dass Musik und Tanz so eine Symbiose eingehen. Also wenn diese dunkle, volle Klangfarbe, die ja eben auch deutlich wurde, der Gambe eine, ich sag mal, Übersetzung in Bewegung bekommen müsste, dann wäre es genau diese Bewegungsqualität, die heute Abend geherrscht hat unter den Tänzerinnen und Tänzern. Und das war für mich sehr beeindruckend zu sehen, ohne dass man sich jetzt gegenseitig ja, was weggenommen hätte oder auch sich so gegenseitig bedient hatte, sondern es war wirklich ein sehr, also fast symbiotisch, ja. Insgesamt hätte ich mir, um nochmal den größeren Bogen zu schlagen, ein bisschen weniger einheitliche Ästhetik gewünscht. Also wir haben Tanz, Musik, die Kostüme, das sind so schwarze Anzüge, ganz klassisch, die Blackbox. Und dadurch ist es schon durchweg sehr klassisch und ich glaube, ein ästhetischer Bruch, zum Beispiel, indem man andere Kostüme gewählt hätte, hätte dem Ganzen ganz gut getan. Tänzerisch und musikalisch aber war es wirklich ein Hochgenuss.
Sag mal, Elisabeth, wenn diese Gruppe Labor Grass jetzt schon über 30 Jahre besteht, heißt das ja auch, die Künstler sind in einem Alter, wo man im Tanz eigentlich nicht mehr so unbedingt auf der Bühne steht oder auf die Bühne geht. Aber Sie machen das ja noch, beziehungsweise Sie, Roberta heißt sie, glaube ich, ne? Sie macht das noch.
Renate Graziadei, ja, fast genau. Also ist für mich eine der besten Tänzerinnen, nicht nur in ihrer Generation, auch ganz allgemein. Sie war schon immer auch als jüngere Tänzerin beeindruckend in ihrer Differenziertheit und wie fein und subtil und ausdifferenziert sie alle Glieder ihres Körpers, alle Gelenke bewegen kann. Man hatte immer das Gefühl, sie hatte noch ein paar mehr Gelenke einfach als wir alle anderen. Das ist eine unglaubliche Beweglichkeit und Geschmeidigkeit und dass diese Qualität mit den Jahren scheinbar immer noch besser werden kann. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich muss sagen, alle, auch die jüngeren Tänzerinnen waren heute Abend toll, aber bei jemandem, der jetzt sicherlich schon um die 60 oder vielleicht sogar über 60 ist, ist es eben doch was ganz Außergewöhnliches.
Elisabeth Nehring über die neue Produktion Joyful Failure von Labor Grass. Weitere Vorstellungen sind morgen und übermorgen im Radialsystem. Danke, Elisabeth. Heute wäre Christa Reinich 100 Jahre alt geworden, die Schriftstellerin, die in Berlin geboren wurde und ihre Karriere Ende der 40er Jahre in der DDR begann. Eine Frau, die aneckte, eigenwillig und radikal, übrigens auch, nachdem sie 1964 in die Bundesrepublik ausreiste und dort blieb. Christa Reinich war Lyrikerin, schrieb in der DDR für den Eulenspiegel. Bald wurden ihre Texte im Westen veröffentlicht. Der Roman Entmannung, der brachte ihr viel männlichen Gegenwind, zumal sie sich ja auch noch als Lesbe outete.
Rein weibliche Wesen steigen in Blasen auf, Embryonen, Hormonströme umspülen sie. Aus dem Meer der Hormone steigen drei Weibinseln auf. Gewöhnliche Weibinseln mit nur einem Uterus, Doppelweibinseln mit zwei getrennten Uteri, Zwitterweibinseln mit einem Uterus und Hodengewebe. Das sind die drei Weibgeschlechter. Er allein, der Mann, der Nicht-Uterus.
Christa Reinich aus Entmannung. Ein bewegtes, hartes Leben, das 2008 endete. Vor der Sendung konnte ich mit der Schriftstellerin Annette Kröschner über Christa Reinich sprechen. Sie hat sich mit ihr sehr lange und sehr ausgiebig beschäftigt. Guten Abend.
Hallo.
Christa Reinich ist 2008 mit 82 Jahren gestorben. Sie haben ja wohl auch schon ihren Nachlass im Literaturinstitut Marbach gesichtet und sich selbst schon ganz, ganz früh mit dieser Frau beschäftigt. Was hat sie an ihr so fasziniert und an ihrem Werk?
Naja, ich war eine ganz junge Lyrikerin und habe gleichzeitig Germanistik studiert, so Ende der 80er Jahre in der DDR, und habe immer nach Frauen gesucht. Also es waren ja nicht so viele Frauen und die meisten hatten irgendwie Selbstmord begangen, ja. Also Inge Müller oder Silvia Plath oder auch bei Ingeborg Bachmann war das nicht so ganz klar, ob sie nicht auch, ja, also so am Leben gestorben war. Und ich suchte einfach nach Autorinnen, die sich nicht umgebracht haben. Und dann kam ich auf Christa Reinig. Zufällig, weil ich mich mit DDR-Literatur beschäftigt habe und immer so nach Frauennamen gesucht habe. Und da tauchte sie in den 50er Jahren auf, in einem Band von Johannes Bobrowski, also dem Lyriker Johannes Bobrowski, damals sehr bekannt, er auch relativ früh gestorben. Und der hatte sich mit junger Lyrik beschäftigt. Und da tauchte ihr Name auf. Und zwar in einem sehr wohlwollenden Duktus, also ein Talent und muss gefördert werden und so. Und weiter fand ich nichts. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie eben teils, ja, quasi auch sehr schnell in Ungnade gefallen war. Am Anfang war Anna Segers auf sie aufmerksam geworden, die große Autorin, die ja auch Schriftsteller im Schriftstellerverband aktiv war. Und sie fand das alles so ein bisschen düster, aber fand halt, dass es ein Talent ist. Aber dann kamen halt diese Literaturfunktionäre und die haben ihr dann vorgeworfen, dass sie halt ja so subproletarisch, anarchistisch sei und eben halt nicht so in den sozialistischen Realismus reinpasse. Und das war natürlich auch so. Ich meine, sie hat damals Verse geschrieben wie, ich zitiere mal, kein Wort soll mehr von Aufbau sein, kein Wort mehr von Arbeit und Altersrente, hört weg, ihr Helden, ich rede allein für asoziale Elemente.
Okay.
Und das war natürlich ein Ausschlusskriterium. Und um ihre Texte zu lesen, musste ich dann auch so eine Art Giftschein haben, um die in der Stadtbibliothek lesen zu können. Und interessanterweise war sie aber auch in dem Lexikon Die Frau, was in der DDR erschienen ist, als westdeutsche Autorin quasi mit abgebildet. Also es war so eine interessante Gemengelage und das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert. Und dann kam die Wende und dann war alles möglich. Und das war so eine Zeit, wo im Westen sie auch im Schullektüre war. Also die, mit denen ich dann in der FU studiert habe, die haben dann immer schon abgewunken und gesagt, Christa Rein, ich kenne ja alles. Währenddessen wir sozusagen gar nichts von ihr wussten. Ja. Aber sie war eben halt so ein richtiges Kellerkind, so ein proletarisches Kellerkind aus der Ackerstraße. Ja. Also wirklich... Ja. Sind von ganz unten gekommen.
Und auch über die Familie, über die Eltern, ne? Die beziehungsweise Eltern ist, glaube ich, falsch, denn sie wurde ja von der Mutter aufgezogen.
Genau, die Mutter war alleinerziehend und sie wuchs in so eine Familie hinein, wo die alle möglichen Berufe hatten, wo aber niemand irgendwie so Literatur machte. Das ist so etwas, was ich so als Schriftstellerin auch für mich so als Credo genommen habe. Sie hat immer gesagt, naja, man muss sich von unten durchschmoren. Also, dass man irgendwie so auch einfach Leserinnen und Leser hat, die quasi jetzt nicht so zur Elite gehören oder zur Hochkultur, sondern dass man dann wirklich auch seine Leserinnen quasi eben in der Umgebung findet, in der Nachbarschaft und sich dann sozusagen dann bekannt wird, weil man eben einfach dann durch viele Leserinnen und Leser bekannt geworden.
Und ist ihr das denn gelungen? Also auch durch diese Sprache, die sie gewählt hat? Also war sie zugänglich für jeden?
Sie hat eine sehr zugängliche Sprache, also auch diese Lyrik, die sie geschrieben hat. Also sie hat zum Beispiel moderne Balladen geschrieben. Das berühmteste ist die Ballade vom blutigen Bomber. Die wird heute ist eigentlich immer noch das bekannteste von ihr. Und sie war zum Beispiel auch 1964 bei der Gruppe 47 eingeladen. Das ist auch völlig unbekannt. Und sie wurde sehr gelobt, hat auch viele Preise bekommen, bis sie sich dann quasi als lesbisch geoutet hat. Und das war in Mitte der 70er Jahre im Literaturbetrieb der Bundesrepublik einfach nicht vorgesehen. Und sie hatte einen Roman geschrieben, der hieß Entmannung. Und daraufhin ist sie eben so schlimm kritisiert worden, auch von Kritikern wie Fritz J. Radatz, der sie eigentlich für die Lyrik immer gelobt hatte, dass sie eben so einen richtigen Einbruch hatte dann auch.
Und da kam sozusagen dieser Stempel lesbische Frau den männlichen Kritikern wahrscheinlich sogar noch entgegen. Wobei dieses Buch Entmannung ja auch einfach ein antipatriarchales Werk ist, ne?
Das ist ein ziemlich interessanter Roman. Ich sage immer lesen, auf jeden Fall. Und die Kritiker damals, diese männlichen Kritiker, die wahrscheinlich sofort bei Entmannung gedacht haben, es hat was mit ihnen zu tun, die haben diesen Roman nicht gelesen oder nicht richtig gelesen, weil eigentlich war das ein alter Ego der Autorin, ja, dieser Otto da. Und eigentlich ist es eher so, die hatte so eine Art von Selbstironie, die ich wirklich sehr mag. Eigentlich ging es auch um sie.
Ja, also erstmal auf der Oberfläche ist es die Geschichte eines Mannes, der am Ende des Romans zu einer Frau wird.
Genau, also das ist etwas, was wir heute in der Zeit, wo queere Literatur ja fast was Selbstverständliches hat, das war damals eben nicht so. Damals, sie ist dann auch wirklich aus der Bayerischen Akademie der Künste ausgetreten oder Bayerische Akademie der Schönen Künste ausgetreten, weil sie dann am Rand sitzen musste. Sie durfte dann nicht mehr bei den anderen Autoren sitzen. Also das war schon ziemlich hart. Und sie ist dann quasi, galt dann so als lesbische Autorin, war sehr viel in feministischen Zusammenhängen bekannt, hatte völlig andere Leserinnen dann auch. Also hat wirklich dann nochmal eine völlig andere Richtung genommen. Aber sie war eben auch sehr krank, das muss man eben auch sagen. Ja. Sie hatte eben Bechterew und hat eben irgendwie, die konnte eben nicht gut laufen und auch nicht gut sitzen. Also sie hatte eben körperliche Beeinträchtigung und ist dann eine Treppe runtergefallen. Und sie hat das dann beschrieben, dass es eigentlich ihr Glück war, weil sie dann eine Rente bekommen hat und nicht mehr vom Literaturbetrieb abhängig war. Und sie hatte dann, war dann so arm, dass man ihr noch nicht mal ein Grab in München gegeben hat, sondern ihre Urne ist dann in Koblenz bestattet worden.
Sie haben jetzt gerade schon angedeutet, dieses Outing als lesbische Frau in den 70er Jahren, mehr oder weniger in diesem Umfeld der Veröffentlichung des Romans Entmannung. Haben Sie in den Archiven oder in Ihrem Nachlass auch etwas dazu gefunden, wie es war, in der DDR als lesbische Frau zu leben, auch ohne dass sie sich geoutet hat?
Also es war so, dass sie immer behauptet hat, sie wäre nicht diskriminiert worden in der DDR dafür, dass sie lesbisch war. Mhm. Das Problem war dann erst in der Bundesrepublik, aber eben dadurch, dass es dann ja doch eine sehr starke Frauenbewegung gab, die oder eine sehr starke Lesbenbewegung, auch ausgehend von einem Prozess, der auch bei Entmannung vorkommt, dem sogenannten Eanes-Prozess, wo zwei lesbische Frauen zu sehr, sehr harten Strafen verurteilt worden sind, wegen Totschlags des Ehemannes der einen, weil sie eben Lesben waren. Und daraufhin gab es eine sehr große Bewegung gegen dieses Urteil.
Das klingt alles so, als ob es 100 Jahre her ist, ist es aber nicht. Sie haben schon als Empfehlung Entmannung ausgesprochen, Annette Kröschner. Was würden Sie noch empfehlen an Texten?
Naja, im Moment ist es so, dass man viele Sachen nur antiquarisch bekommt, aber es wird im Dezember eine Gesamtausgabe erscheinen im Verbrecherverlag. 3 Bände, herausgegeben von Anna Bers, und das kann ich einfach nur empfehlen, auch da drin zu stöbern. Was ich eben sehr schön finde, auch als eine Form, ist Müßiggang ist aller Liebe Anfang. Da hat sie zusammen mit ihrer Partnerin jeden Tag frühmorgens 4 Zeilen geschrieben. Und das ganze Jahr über jeden Tag. Und ich lese mal eins vor. 30. Oktober, Montag. Aus einem dunklen Torweg trete ich in die Sonne hinaus. So soll mein Sterben sein.
Annette Kröschner zitiert hier die Schriftstellerin Christa Reinig, und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Uffizien in Florenz sind eines der bedeutendsten Kunstmuseen der Welt. Jetzt wird der gesamte Komplex für rund 50 Millionen Euro modernisiert. Unter anderem soll das Amphitheater im Boboli-Garten für kulturelle Veranstaltungen restauriert und wiederhergestellt werden. Die oberste Etage des Palazzo Pitti wird den Plänen nach zu einer rund 1000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche ausgebaut. Außerdem soll es einen neuen Empfangs- und Sicherheitsbereich für die Uffizien geben, und die Klimaanlagen werden mit neuen Kältemaschinen ausgestattet. Museen schließen sich immer häufiger zusammen, um teure Kunstwerke zu kaufen, die sie sich allein nicht leisten könnten. Das New Yorker Metropolitan Museum of Art hat kürzlich mit dem Cleveland Museum of Art zusammen einen Bestand an chinesischen Farbdrucken aus dem 18. Jahrhundert gekauft. Das berichtet das Portal Art News. Grund für diese Entwicklung sind steigende Preise, knappere Budgets und der wachsende Druck, Sammlungen zu diversifizieren. Diese Kooperationen sind nach Ansicht von Art News eine Abkehr vom wettbewerbsorientierten Sammlungsaufbau des 19. und 20. Jahrhunderts. Damit dieses Modell funktioniert, sind aber umfangreiche Vereinbarungen nötig, zum Beispiel zur Konservierung, zu den Ausstellungsplänen oder Versicherungen. Der offizielle Sommerhit des Jahres 2026 in Deutschland ist Die Die von Shakira und Burna Boy. Das hat das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment mitgeteilt, das den offiziellen Sommerhit jedes Jahr ermittelt. Demnach wurde Dai Dai bereits 60 Millionen Mal gestreamt und steht seit 5 Wochen auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Der Song ist auch die offizielle Musik zur Fußball-WM der Männer, die vor wenigen Wochen zu Ende gegangen ist. Die GfK begründet die Wahl damit, dass sich Dai Dai binnen kürzester Zeit zu einem weltweiten Mega-Erfolg entwickelt hat. Für die Wahl zum Sommerhit des Jahres werden die Streaming-Zahlen, aber auch musikalische Argumente herangezogen. Der italienische Liedermacher Francesco Guccini ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Nach Angaben seiner Familie starb er in seinem Wohnort Pavana, einem Bergdorf in der Toskana. In Italien stand Guccini in einer Reihe mit Liedermachern wie Lucio Dalla und Paolo Conte. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, Mitte der 1970er Jahre, wurde Guccini häufig als italienischer Bob Dylan bezeichnet. In seiner Heimat erhielt er zahlreiche Preise und blieb auch in späteren Jahren populär. Von mehreren italienischen Universitäten wurde Guccini mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. International reichte seine Bekanntheit an die Prominenz anderer italienischer Liedermacher jedoch nicht heran.
Auch wenn das Sommerwetter vielleicht gerade nicht zum Serienmarathon einlädt, interessante Neuproduktionen gibt es trotzdem. Über zwei sprechen wir jetzt. Zum einen eine Doku-Serie über Reptilienhandel, die heißt Monsters of God, also True Crime mit Tieren. Die andere ist The Shards nach dem Roman von Bret Easton Ellis. Die zwei ersten Folgen sind gerade bei Disney Plus verfügbar und mein Kollege Till Tonino hat sie gesehen. Till, das geht ja gleich mal los mit einem Mord, eine junge Frau wird zerstückelt auf einem Tennisplatz gefunden. Was ist denn The Shards, also die Scherben, für eine Serie?
Das ist eine Coming-of-Age-Serie, die aber auch Thriller- und Drama-Elemente hat. Und letztendlich geht es darum, dass vier junge Erwachsene in den 80er Jahren in Los Angeles ihr letztes Jahr auf der Highschool haben. Das, was total Besonderes ist, für die natürlich. Und dann kommt ein neuer Schüler und diese Vierer-Freundschaftsgruppe, die wird dann so ein bisschen auf die Probe gestellt. Funktioniert das alles noch? Und du hast es gerade schon gesagt, dann kommt noch ein Serienmörder dazu, The Truller, und der treibt da sein Unwesen in Hollywood. Der Protagonist, der heißt Brad Ellis, ist also ein Hinweis darauf, das ist ein autofiktionaler Roman von dem Autoren und der wird gespielt von Igby Ridney und der spielt das auch echt gut. Was ich dabei ganz interessant fand, Brad ist aber ein Erzähler, der springt zum einen daraus, dass er Informationen aus der Zukunft hat und uns quasi erzählt, also das wird so sein, aber gleichzeitig auch immer wieder Brads Handlungen zu dem Punkt kommentiert und uns das zeigt. Im Prolog der Serie versteht man das ziemlich gut. Da kommt nämlich Brad aus einer Kinovorstellung. Der hat nämlich da The Shining geguckt. Und da sieht er diesen neuen Schüler. Und da gibt uns dann mit, dass eben dieser neue Schüler die Freundesgruppe mit Horror und Morden zerstören wird.
I waited outside the theater, but he wasn't there either. What I didn't know then is that I would actually meet this boy again. And his name was Robert Mallory. And that his arrival at my high school and into my life would coincide with a season of horror and murder that would destroy us all.
Und dieser neue Schüler eben, Robert Mallory, gespielt von Homer Gear, der ist der Antagonist und der wird eben diese Clique aus Freunden sprengen, weil er die vergebene Susan ziemlich gut findet.
Also ist es ein klassisches Highschool-Setting erstmal, aber es klingt auch so ein bisschen an, dass das vielleicht auch eine Art Psychothriller sein könnte.
Ja, genau. Es gibt auf alle Fälle reichlich Emotionen. Es geht auch viel um Geschlechtlichkeit, Sex und Drogen. Da lauert aber eben auch immer dieser Serienmörder und das ist quasi der Punkt, der dann auch immer wieder Spannung mit reinbringt, neu. Die Handlung braucht für mich ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Diese Erzählweise, dass wenig erklärt wird. Dann dieser neue Schüler, der aus dem Nichts kommt, dieser Robert, der eben neu an der Schule ist. Und der Brad, der Protagonist, hat direkt eine Antipathie gegen den. Und ich habe gar nicht so verstanden, wo kommt das jetzt her? Das ist mehrere Folgen lang offen, bis ich es dann so richtig verstehe. Und irgendwie, was ich total schade fand, ich finde, es gibt so viel her, aber die Figuren sind sehr an der Oberfläche geblieben. Es wirkte auf mich sehr stereotyp, aber nicht so, dass es so überspitzt war, dass es lustig geworden wäre oder irgendwie anders, was damit gemacht wurde. Und auch die Dialoge sind teilweise ein bisschen langatmig.
Also dein Fazit zur Handlung eher durchwachsen.
Ja, die hat mich nicht so richtig überzeugt.
Und von der Machart irgendwie interessant?
Ja, auf alle Fälle. Die Kameraarbeit hat mich ziemlich beeindruckt. Es gibt immer wieder Nahaufnahmen der Schauspielerinnen. wo die wirklich gut in Szene gesetzt werden. Die spielen das auch gut. Die Farbgestaltung hat mir total gut gefallen. Das ist so eine Art Sepia-Look mit pastelligen Farben und auch die Musikauswahl hat mir total gut gefallen. Es passt irgendwie so ein bisschen zu der Farbstimmung, so ein bisschen zurückhaltend teilweise, dann aber auch immer wieder präsent. Und ich habe ehrlicherweise einen Ohrwurm von Video Killed the Radio Star.
Also so ein bisschen retro. So viel zu The Shards, ab heute bei Disney Plus zu sehen. Und jetzt, Till, zu Monsters of God. Das klingt ja erstmal total spannend, so eine Doku-Serie über Reptilienhandel. Der Regisseur Eric Good, der hat sich ja auch schon mal mit Großkatzen beschäftigt. Beim South by Southwest Festival kam diese neue Serie über die Reptilien sehr gut an und wurde ja auch mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Worum geht es genau? Also wer handelt weshalb mit Reptilien?
Wir fangen damit an, in den 1960er Jahren, dass für Zoos geschmuggelt wird und die eben seltene Arten haben wollen. Aber es wird dann immer größer und tatsächlich durch Popkulturmomente, wie zum Beispiel Jurassic Park, wollen dann immer wieder auch mehr private Menschen Reptilien haben. Und dann wird es irgendwann zum Reptilien-Großhandel, zum Geschäft.
There was a big venomous room that would rattle as you walked in, with a big cage that housed king cobras and they would hood up as you walked in. He had aluminum feed bins with hundreds of baby tortoises, hundreds of lizards and scorpions. And he becomes a wholesaler.
Und in dieser Szene bekommen wir quasi mit, dass es immer größer wird, immer mehr Tiere. Und dann geht es eben dazu, dass es diese Massenproduktion gibt, dass es dann eben ganz viele Schildkröten gibt oder auch Echsen und dass die sich immer mehr Beliebtheit erfreuen. Und dann geht es sogar so weit, dass es dann in die Richtung geht, dass die Genetik von Schlangen so analysiert wird, dass man richtige Farbvarianten züchtet. Und so eine, die taucht dann wieder in einem Musikvideo von Britney Spears auf später.
Aha, also es geht auch um Zucht und nicht nur um Schmuggel.
Es geht auch um Zucht, aber der Schmuggel steht schon im Zentrum und schon wichtig ist, dass das eben Arten sind, die aus zum Beispiel Madagaskar kommen und dann in die USA eingeschleppt werden, aber die ihren natürlichen Lebensraum dadurch in Madagaskar nicht mehr haben. Und es wird auch eine Art angesprochen von Schildkröten, die dann einfach auch nicht mehr in der Wildbahn leben.
Was ist dein Fazit dieser Serie?
Mein Fazit ist ein positives, weil mich doch gerade die fünfte Folge sehr abgeholt hat. Das ist absolut mein klares Highlight. Gerade da hatte ich am Ende richtig Tränen in den Augen, weil da so die grundsätzliche Frage aufgemacht wird, was nehmen wir uns als Menschen heraus, wenn wir mit Tieren umgehen? Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und vor allen Dingen auch, weil dann eben es Tiere gibt, die in ihrer Wildbahn, der freien Wildbahn nicht mehr vorkommen und wir Menschen letztendlich daran schuld sind.
Monsters of God, eine Doku-Serie, die jetzt bei HBO Max zu sehen ist. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge, bis alle 5 Episoden veröffentlicht sind. Ebenso gestartet The Shark bei Disney Plus. Darüber haben wir gesprochen. Und ich danke dir ganz herzlich, Till.
Danke dir.
Mit 77 Jahren ist Yoko Morishita eine der ältesten, vielleicht sogar die älteste Ballerina der Welt. Der Tanz ist ihr Leben. Schon mit 3 Jahren fing sie damit an. Yoko Morishita wurde 1948 in Hiroshima geboren, wo ihre Mutter und ihre Großmutter den Atombombenabwurf erlebten und schwer verletzt wurden. Heute am 81. Jahrestag des Abwurfs erzählt Yoko Morishita, warum sie den Tanz auch als Friedensauftrag versteht, gerade in einer Welt, die aufrüstet und über nukleare Abschreckung diskutiert. Thorsten Ifland berichtet.
Sie tanzt Clara, die Hauptfigur aus dem Nussknacker, und das mit 77.
Ich finde es nicht anstrengend. Schließlich mache ich das, was ich über alles liebe. Dass ich das jeden Tag so weitermachen kann, macht mich sehr glücklich.
Aktuell laufen die Proben mit dem Matsuyama Ballet in Tokio. Ab November wird das Tschaikowski-Stück aufgeführt in einer besonders japanischen Inszenierung. Choreograf Tetsutaru Shimizu arbeitet darin, die Wunden, die zahlreiche Erdbeben und andere Naturkatastrophen hinterlassen haben, auf und verarbeitet auch die schwärzesten Stunden der japanischen Geschichte.
Denkt an eure Großväter, Väter, Mütter oder Verwandte, an all diese Menschen und an die Atombombe. Wut, Qual und Trauer in ihrer extremsten Form. Bringt all das in eurem Ballett mit ganzer Kraft zum Ausdruck. Los geht's!
Kaum jemand kann das so nachvollziehen wie Yoko Morishita, die Vortänzerin. Geboren in Hiroshima, 3 Jahre nach der Explosion der Bombe.
Meine Großmutter wurde radioaktiv verstrahlt und litt unter schweren gesundheitlichen Problemen. Auch meine Mutter wurde verstrahlt. Und ich war ein körperlich schwaches Kind.
Die Großmutter wird zum Vorbild. Ihre Stärke und Resilienz, selbst in der größten Katastrophe, treibt Morishita bis heute an. Gerade jetzt, wo Japan so stark aufrüstet wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Selbst die 3 Nicht-Atom-Prinzipien scheinen plötzlich diskutabel, also dass das Land weder Atomwaffen besitzt, noch herstellt, noch ins Land lässt. Für Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi darf es in der aktuellen geopolitischen Lage aber keine Tabus geben.
Ausgehend von diesem starken Krisenbewusstsein ist es unerlässlich, die Diskussion über die Überarbeitung der 3 Dokumente so zu führen, dass alle Optionen in Betracht gezogen werden.
Die Überlebenden der Atombombenabwürfe, die Hibakusha, sind empört. Shigemitsu Tanaka aus Nagasaki hat einen entsprechenden Protestbrief an die Regierung verfasst.
Diese Äußerungen missachten die Gefühle der Überlebenden der Atombombenabwürfe, die ihr ganzes Leben für die Abschaffung von Atomwaffen eingetreten sind, getreu dem Motto, niemand auf dieser Welt darf das gleiche Leid erfahren wie wir.
Nie wieder ist auch Yoko Morishitas Motto. Die prima Ballerina will zeigen, dass die Menschen auch Frieden bringen können.
Was ich selbst tun kann? Von der Bühne aus vielen Menschen Hoffnung, Mut, Träume und Sehnsucht vermitteln.
Tanzen wieder die Aufrüstung. Thorsten Iffland über die 77-jährige Ballerina Yoko Morishita am 81. Jahrestag des Hiroshima-Abwurfs. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Heute hat Tobias Wenzel die Feuilletons von morgen Freitag gelesen.
Fehl am Platz liest man mehrfach aus den Feuilletons vom Freitag heraus. Und teils auch Fehl am Platz ist genau richtig, doch der Reihe nach. Der Etat ist leer, der Pool ist voll, titelt die Süddeutsche. Matthias Lilienthal beginnt seine Intendanz an der Berliner Volksbühne mit der Eröffnung eines Schwimmbeckens. Da steht nicht etwa auf der Theaterbühne als Teil einer Inszenierung, sondern draußen vor dem Haus, damit Berliner Bürger nach vorheriger Anmeldung darin schwimmen können. Ein Schwimmbecken, das fehl am Platz ist, denkt wohl Peter Laudenbach. Jedenfalls schreibt er in der SZ, Lilienthal, als oberster Bademeister nie darum verlegen, im Dienst des Selbstmarketings eine große Welle zu machen, tönt in Interviews, das sei nicht einfach ein Spaßbad, sondern mindestens ein sozialer Akt. Für Laudenbach ist das nur Bedeutungshuberei. Er hätte es lieber gesehen, wenn die 300.000 Euro, die das Schwimmtheater kostet, für Theaterproduktionen verwendet worden wären. Für Laudenbach schwingt bei dieser Badeaktion auch eine Kunstverachtung mit. In einem seiner Promo-Interviews hat Lilienthal billigste Ressentiments bemüht, um über die hohe Kunst und gut sprechende Schauspieler zu spotten, die irgendwelche Verse von Goethe oder Schiller hinhauchen. Und ja, so denken viele, aber weshalb will der Mann unbedingt ein Theater führen, wenn ihn gut sprechende Schauspieler so langweilen? Fragt Peter Laudenbach merklich erbost in der SZ. Vom Schwimmbecken, das aus dem Theateretat bezahlt wird, zu Komikern, die bei Wahlveranstaltungen auftreten. Wenn Clowns heute wieder auf die politische Bühne drängten, sei das ein Symptom, schreibt Arno Frank im Spiegel. Der Anlass? Der Wahlkampf in Ostdeutschland und die Auftritte von Dieter Hallervorden bei der CDU und Uwe Steimle bei der AfD. Wenn er, Steimle, Friedrich Merz oder Angela Merkel den Tod wünscht, dann war es im Zweifelsfall doch nur Satire, schreibt Arno Frank. Hallervorden wiederum habe in Verbindung mit Gaza von Völkermord gesprochen. Für Frank scheinen diese Clowns fehl am Platz zu sein. Oder meint Frank nur Steimle, wenn er Folgendes schreibt? Problematisch wird es dort, wo eine Partei ihren treuen Minenhund mit Narrenkappe vorausschickt, um die erwünschte Grenzverschiebung des Sagbaren auszutesten. Politik verliert auf diese Weise ihre Ernsthaftigkeit. Nicht, weil gelacht wird, sondern weil das Lachen beginnt, an die Stelle der Verantwortung zu treten. Der Naturschutzverein NABU veröffentlicht ein Umweltranking für Kreuzfahrtreedereien. Uli Hannemann von der TAZ findet das erst einmal fehl am Platz. Die Initiative des NABU ist, als ob die Deutsche Veganerinnung eine Liste mit den besten Biometzgern veröffentlicht, schreibt Hannemann. Doch auf den zweiten Blick ergibt das durchaus Sinn. Der Mensch ist von Natur aus schlecht. Ebenso weist er seit 1000 Jahren eine originäre Neigung zu Kreuzzügen, Reisen und Fahrten aller Art auf, will meinen, er macht es sowieso. Da kann sich der NABU auf den Kopf stellen. Also übt er sich wenigstens in Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung hat auch der Satiriker Hans Zippert im Sinn. Er hat eine Idee, wie man der Austrocknung unserer Flüsse entgegenwirken kann. Erst kürzlich erhielten rheinhessische Winzer die Erlaubnis, ihre Rot- und Roséweine in Industriealkohol umzuwandeln, weil die Deutschen immer weniger Wein und stattdessen Wasser trinken. Wasser, das dem Rhein fehlt, schreibt Zippert in der Welt. Jetzt muss Verkehrsminister Bilger handeln und dafür sorgen, dass die Flüsse mit nicht mehr benötigtem Wein aufgefüllt werden.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.